Ist das vorne?
Ja, sprich mal in beide Seiten rein, mach mal einen Test.
1, 2, Test, 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 1, 2.
Und andere.
1, 2, Test, Test, Test.
Jo, so ist es gedacht, du Nase.
Okay.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen besonderen Podcast hört. Jesus und Pizza, die Freddy und Mickey Edition. Wir sind jetzt bei dem vierten Abend oder bei dem vierten Thema angekommen unserer NGE-Reihe. Natürliche Gemeindeentwicklung. Das ist ein hochinteressantes Thema für alle Menschen, die in eine Kirche gehen oder die nicht mehr in eine Kirche gehen aus bestimmten Gründen, oder Leute, die eine Kirche leiten oder dort einfach Mitglieder sind. Es gibt einfach interessante Einsichten darüber, welche Gesichtspunkte eine Kirche gut haben oder gut machen muss, damit sie gesund ist und dass sie gut funktionieren kann. Und wir haben uns in der Vergangenheit schon über einige Dinge unterhalten. Wir haben uns über inspirierende Gottesdienste unterhalten, über Kleingruppen haben wir uns unterhalten. Und heute ist ein Thema dran, was eigentlich kein Thema sein dürfte, aber doch offensichtlich in sehr, sehr vielen Gemeinden, Kirchen, religiösen Gruppen fehlt, nämlich die Spiritualität. Und nicht nur die Spiritualität, sondern sogar eine leidenschaftliche Spiritualität. Offensichtlich ist es so, dass Kirchen, die gesund sind und Kirchen, die wachsen und die sich gut entwickeln, Kirchen sind, die eine leidenschaftliche Spiritualität haben. Ohne das scheint es nicht zu gehen. Freddy, willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut in Wasserburg.
Ja, vielen Dank.
Freut mich sehr. Und wir steigen gleich in dieses Thema ein. Spiritualität. Was ist Spiritualität? Was verbindest du mit diesem Begriff Spiritualität?
Spiritualität ist die Beschreibung meiner persönlichen Beziehung zu Gott, die entweder auf einem sehr low level ist oder aber sehr leidenschaftlich, sehr, sehr energiebehaftet, zugewandt und nah ist. Also es ist ein bisschen ein Ranking, eine Skala in mir, die beschreibt, wie nah ich mich Gott fühle, wie begeistert ich quasi unterwegs bin und wie gesund meine Beziehung zu Gott aussieht, wie nah, wie verbunden.
Wird es wahrscheinlich Menschen geben, die einen, ich sag mal, emotionaleren Zugang zum Leben haben? Andere haben einen, ja, rationaleren Zugang zum Leben. Glaubst du, dass es einen Unterschied macht, was man für ein Typ ist als Mensch, wie man sich dieser Thematik hinwendet?
Ja, absolut, absolut. Also nur wenn man jetzt schon mal den Unterschied zwischen Weiblein und Männlein anguckt, ne? Also Frauen sind viel schneller im Gefühl, Männer sind viel mehr im Kopf. Ich werde nicht jedem jetzt gerecht, aber vom so ganz grob, ja. Da sieht die Emotionalität oder die Leidenschaftlichkeit anders aus, ne? Dennoch können Männer ganz genauso auch leidenschaftlich sein. Nur, wie gesagt, es sieht dann anders aus. Es fühlt sich dann vielleicht auch manchmal anders an. Wenn man das jetzt überträgt, auch auf unterschiedliche Typen, ja, hey, es gibt total Menschen, zugewandte Menschen, es gibt Menschen, die total in der Sache sind, Sachbearbeiter, die ganz mit Zahlen rumhängen und sich in Verwaltungsabläufen, in Sachthemen quasi hineinbuddeln können. Da sieht auch die Leidenschaftlichkeit immer ein bisschen anders aus. Ja? Also ja, es gibt definitiv große Unterschiede. Wenn jetzt vielleicht dem einen oder anderen so im Kopf ist, Leidenschaft bedeutet, weinend dazustehen und sein Herz zu spüren und ja, so mit so einer gebrochenen Stimme irgendwie dann so da vorne im Worship oder. Na, das ist eine Möglichkeit, aber Leidenschaftlichkeit, das heißt Hingabe, eine Sache wirklich hoch zu priorisieren, wirklich in der Nähe zu sein, begeistert zu sein, das ist bei uns allen möglich, ja, vom menschenorientiertesten bis zum sachorientiertesten, vom introvertiertesten bis zum extrovertiertesten.
Das ist, was NGE auch sagt. Also die benutzen ein interessantes Bild. Die sagen, wenn wir bei Fragen der Spiritualität sprechen, dann reden wir eigentlich sehr oft über religiöse Richtigkeit. Also was ist Spiritualität und was ist sie nicht? Und die benutzen dieses Bild von einem Glas. Wir Christen reden sehr viel über die verschiedenen Glasformen. Das ist ein langes, kurzes, dickes, breites Glas. Aber keiner redet über das Wasser, was in diesem Glas eigentlich entscheidend ist in der ganzen Geschichte. Und
ja,
so
ist
ist für die Leute von NGE diese leidenschaftliche Spiritualität keine Frage von der Ausdrucksform, wie du es gerade gesagt hast, schon gar nicht reduziert auf Musik oder so, sondern wie sagen Sie es, das ist die zentrale Frage nach unserer Antenne für Gott. Also habe ich überhaupt irgendeine Art von Antenne für Übernatürliches, für Geistliches, für Spirituelles? Und da, wie du sagst, kann ein Sachbearbeiter, der mit trockenen Zahlen arbeitet, ja auch in Zahlen, in Texten, ja offensichtlich eine Gottesbegegnung haben, genauso wie das hochemotionaler Mensch bei einem Lied letztendlich erlebt. Und ich glaube, da sind wir verantwortlich, glaube ich, auch ein bisschen dafür, diese Bandbreite auch zuzulassen und nicht eine zu enge Definition von Spiritualität vorzugeben und sagen, das ist Spiritualität und das ist sie nicht.
Ja, definitiv. Also ganz offensichtlich ist das bei der Thematik von Frau und Mann. Ja, deswegen habe ich damit auch gerade angefangen. Denn wir erleben, dass Männer sich schwer tun oder schwerer tun als Frauen im Hinblick auf Spiritualität. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie wir Gott glauben, wie wir Gott kommunizieren, wie wir Gottesdienst verstehen und mit welcher, ja, in welcher Sphäre wir Gottesdienst oftmals halten. Ja. Du hörst selten, jetzt sind wir ganz kurz davor, das Thema sozusagen zu verlassen, aber ich will nur einen Satz noch oder ein, zwei Gedanken dazu äußern. Ne? Du hörst selten ja über den kämpfenden David in der Kirche, der und Männer, sucht euer Abenteuer jetzt, ja, und lasst uns rausgehen und ja, so die Kämpfe und so. Das ist viel Emotion, ja, wir denken, wir reden, wir kommunizieren, wir sind verbunden miteinander. All das ist, ist tendenziell sehr, sehr mit weiblicher Assoziation gefüllt, mit weiblicher Energie. Ja. Die Frage ist, wo ist das Harte, das Kämpfende, das Ringende, ja, und auch mit, ja, und diese Spiritualität gibt es ganz genauso und vor allen Dingen vielleicht an manchen Stellen sogar noch viel stärker, ja, also dieser narrative Ansatz des Alten Testaments in Geschichten uns Gott nahe zu bringen, der bietet so viele Möglichkeiten, eigentlich diese Brüche, diese vielleicht rauere Seite Gottes auch zu erkennen und Spiritualität auf diese Art und Weise zu empfinden. Wir befinden uns aber ganz gerne eben auch in diesen abstrakten, gedankenorientierten Momenten des eher Neuen Testamentes. Ja? Also von daher ist es sehr, sehr spannend, hier ein ausgewogenes Gottesbild aus ausgewogener Exegese, aus ausgewogener Verteilung auch zu erleben, zu denken und dann versuchen, diese Spiritualität, die dabei rauskommt, in die gesamte Breite in Gemeinde hineinzuführen, sodass man beide, mindestens beide Geschlechter, aber auch natürlich alle anderen Persönlichkeitsformen damit erreicht. Ja.
Das ist interessant, was du sagst. Ich weiß nicht, kennst du das Buch Warum Männer nicht in die Kirche gehen? Oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe das vor Jahren mal gelesen. Hochinteressantes Buch, das beschreibt die Kirchenlandschaft in Amerika wohlgemerkt. Und da ist es auffällig, dass Frauen sich offensichtlich leichter tun mit einem spirituellen Zugang als Männer, weil Kirchen oftmals auf Frauen ausgelegt sind in ihrer Sprache und ihren Themen anstatt auf Männer. Und hochinteressante, kann ich mich erinnern, eine Studie ist gewesen, Kirchen, die ein höheres technisches Equipment haben, ziehen prozentual mehr Männer an in Dienste und in Verantwortungsbereiche. Das fand ich erstmal hochinteressant und da gab es dort eine Umfrage, hat der Typ gemacht. Man hat die Menschen gefragt, wie sie Jesus Christus wahrnehmen, ja, und er hat zwei Sets von Eigenschaften denen hingelegt. Der eine Set war fürsorglich, treu, gefühlvoll, empathisch, und der andere Set war entscheidungsfreudig, kampfbereit, handlungsorientiert und so weiter und so weiter. Und irgendwie, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die absolute Mehrheit hat Jesus Christus diesen einen fürsorglichen Set zugeschrieben. Und dann hat er es aufgedeckt und nämlich, was hat er gemacht? Er hat eigentlich das geklaut aus dem Buch, die Frauen sind vom Venus und die Männer sind vom Mars. Ja, ja, das ist so ein Bestseller damals gewesen. Und da gab es diese zwei Beschreibungssets von Männern und Frauen. Und die meisten Leute haben Jesus Christus weibliche Attribute zugesprochen, obwohl das Neue Testament voller männlicher Attribute ist, ja, die dort ist. Und ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so abgerutscht sind in diese Richtung, aber das ist schon interessant. Und es stimmt schon, wenn dort im Lied gesungen wird, Jesus, lover of my soul, ja, und jetzt fassen wir uns alle an die Hände oder sowas, ja, einer Frau fällt es 100-mal leichter, da etwas zu spüren, als einem bärtigen Kerl, der auf seiner Tausendermaschine in die Gemeinde gekommen ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Spiritualität ist etwas, was verschiedene Ausdrucksformen hat. Freddy, erlebst du die Kirchen, in denen du unterwegs bist, in ihren Zusammenkünften, in ihren Gottesdiensten, erlebst du dort viele spirituelle Momente?
Also es, dass ich so lange jetzt brauche, um ein klares Ja oder Nein zu finden, macht schon was deutlich. Schon ein Bereich, den ich nicht so oft entdecke in den Gemeinden oder in den Gottesdiensten, wie ich es mir wünschen würde.
Was erlebst du denn sehr, sehr massiv oder prominent? Also was ist, also wenn du sagen müsstest, in meinen Kirchen, wo ich unterwegs bin, boom, sofort, das kriegst du immer geliefert.
In meinen Kirchen, denen ich unterwegs bin, bekommst du immer eine verlässliche Struktur geboten. Eine bekannte, okay, verlässliche Struktur innerhalb des Gottesdienstes. Eine Gottesdienstordnung, die mir vertraut ist. Ist das gleichzusetzen mit Spiritualität? Nein, nein. Ich sehe hier riesiges Potenzial. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Spiritualität ist echt, je älter eine Kirche, desto größer ist oftmals die Notwendigkeit, genau hier anzusetzen, weil sich Struktur und Inhalt oder Form und Inhalt quasi auseinandergesetzt haben, auseinanderentwickelt haben. Wir haben eine meist riesig zugenommen habende Struktur, eine gewachsene Struktur, die komplexer ist und größer und ja, die Ordnungen werden mehr, die Traditionen werden größer und gleichzeitig verkümmert aber so dieser nährstoffreichige, leidenschaftliche Spiritualitätsboden, ja, in diesem Topf, ja. Und das ist krass. Also der Zustand der Kirche insgesamt, aber der Zustand meiner Freikirche, ja, meiner Adventgemeinden, die mir so auf dem Herzen liegen, der lässt dich schon auch stark zu diesem Wert leidenschaftliche Spiritualität setzen. Da gibt es eine Abhängigkeit. Also These lautet, unserer Kirche geht es auch deshalb nicht gut oder der Kirche insgesamt, weil sie die Spiritualität verloren hat, ja, oder mhm, weil die unter die Räder gekommen ist, ja, neben anderen Momenten, ne?
Warum denkst du, haben wir keinen natürlichen Zugang zu dieser Thematik? Also ich bin damit aufgewachsen, dass das Geistliches, nee, ja, alles, was mit Geist zu tun hat, ja, erstmal etwas ist, was mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, also es war immer so eine Art Vorsicht, es könnte was Falsches sein, könnte übertrieben sein, man könnte Gedanken und das rationale Denken könnte abgeschaltet werden und so weiter. Das heißt, mit Spiritualität verbinde ich jetzt mal vom Bauchgefühl her nie etwas oder viele Jahre nie etwas absolut Positives, Warmes, wo ich sage, wow, da will ich hin, sondern immer etwas erstmal prüfen, erstmal gucken, ob das geht. Kennst du das?
Ja, also absolut. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die zu dieser leidenschaftlichen oder zu diesem empfundenen Minimumfaktor leidenschaftliche Spiritualität beitragen. Das eine ist, wie du beschrieben hast, es gibt eine Skepsis in unserer Kirche selbst gegenüber dem nicht kontrollierbaren, quasi geistlichen, dem nicht kontrollierbaren Geist an sich. Wir wollen Kontrolle bewahren. Wir sind eine Kirche, wir sind auch Menschen. Im Grunde Kirche ist ein Konstrukt von Menschen, ja. Also wir müssen ja nicht so abstrakt darüber reden. Wir als Menschen wollen die Kontrolle bewahren. Wir wollen Pläne, wir wollen Zeitstrukturen, wir wollen wissen, was nächste Woche oder übernächste Woche ist. Natürlich, es gibt auch jetzt in den letzten Jahren so eine Gegenbewegung, ey, so eine LMA, so hey, keine Ahnung, was ich morgen mache, ich gucke dann mal. Ne? Aber ja, das ist jetzt nicht die Gesamtgesellschaft. Ja, wir als Deutsche sind organisatorisch geplant, gemanagt. Wir sind die Denker. Der zweite Punkt ist nicht nur Kontrolle, sondern das zweite, der Kontrollmechanismus quasi, der uns auszeichnet. Das zweite ist auch eine unglaubliche Kognition. Ja, also wir geben den vielleicht als Deutsche, vielleicht als aber auch als adventistische Christen, vielleicht der Kognition
weltweit
viel mehr Raum als der Emotion. Ja, also was wir wollen denken, wir wollen verstehen, wir wollen am liebsten wissen und herleiten, was jetzt genau jetzt wie der Thron aussieht, auf dem Jesus jetzt gerade sitzt nach Hebräer oder so. Ja, und wann genau und wie genau. Also das sind mehrere Aspekte. Ja, aber jetzt einmal der Kontrollmechanismus in uns und der Wunsch nach verstehbarem kognitiven anstelle von unkontrollierbarem Emotionalen, sind so zwei ganz wesentliche Aspekte.
Definitiv. Und vielleicht erlebt man dann Kirche mit der Zeit tatsächlich dann nur als ein ja, organisatorisches Konstrukt. Und wenn das auf der Ebene halt mal nicht liefert, ja, dann ist man halt aufgeschmissen und dann hat man keine Lust mehr oder dann funktioniert es halt letztendlich gut. Ich glaube aber, dass man Spiritualität, glaube ich, auch lernen kann. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den man sich schenken lassen muss, definitiv im Gebet. Aber man muss auch Räume dafür schaffen, wo sowas möglich ist, ja, wo man sich da vielleicht auch überwinden muss. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Es war jetzt viele Jahre her oder ich weiß nicht, wie lange her eigentlich. Ich weiß, dass ich gepredigt habe in der Gemeinde und da saß in der vorletzten Reihe da oder so eine Frau und die hat geweint, Alter, die hat geweint ohne Ende. Du hast gemerkt, ihr Leben war gerade an einem Punkt, was einfach ganz übel gewesen ist. Ne? Und dann ist der Gottesdienst vorbei und weißt ja, wie es ist, dann 1000 Leute, jeder läuft hin und her, alle begrüßen sich, dann werden noch letzte Absprachen gemacht. Das ist Riesengewusel. Ne? Und ich sehe, dass da viele Leute an dieser Person vorbeigehen. Da gibt es eine andere Person, die sie so tröstet und so weiter. Und die guckt mich an und sagt, komm mal her, Pastor, kümmere dich mal um die Frau. Ne? Und dann habe ich mich dazugesetzt und mal gefragt. Und dann hat sie mir kurz erzählt, worum es ging. Und es war eine private Geschichte, die muss ich jetzt hier nicht erzählen. Es war nicht schön. Freddy, alles in mir hat geschrien danach, leg deine Hände auf diese Frau. Bete für diese Frau, lass den Geist Gottes hier übernehmen in diesem Dings. Aber in mir lief, ich bin der Pastor der Gemeinde, ja, also ich bin jetzt nicht irgendjemand, der vorbeigekommen ist, einfach so und die Person nicht kennt. Aber ich habe versucht, Lösungsstrategien anzubieten. Ich habe versucht, psychologisch zu arbeiten. Ich habe geschaut, wie ich sie einbinden kann in das Konstrukt und so weiter. Als hätte ich nicht zugelassen, aus welchem Grund auch immer, dass dort eigentlich das passiert, was passieren muss. Nämlich, dass in diesem Moment Spiritualität entsteht, ja, Struktur weggeht und der Geist Gottes passiert. Und ich bin nach Hause gegangen, ich habe nicht für sie gebetet, weil es hat nicht gepasst, weißt du, waren 100 Leute um uns herum. Ganz dumm eigentlich. Ich bin nach Hause gefahren, ganz mieses Gefühl, ja. Also ich habe es heute noch nicht vergessen. Also Jahre später hängt mir das nach. Aber ich habe danach die Entscheidung getroffen, für mich, ja, aus diesem Gefühl heraus, sollte jemals wieder so jemand zu mir kommen, ja, wird an erster Stelle genau dieses Momentum sein und später erst Lösungsstrategien und so. Jetzt bete ich auch für Leute, obwohl die das gar nicht wollen, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt gemacht.
Sitzt in der U-Bahn, komm Bruder, ich lege dir die Hände auf.
Ich bete für sie. Ja. Nein, aber was ich damit sagen möchte, ist, auch wenn man es innerlich gerade nicht spürt und fühlt, glaube ich, kann man bis zu einem gewissen Punkt auch sich selbst in eine Zone versetzen, wo Spiritualität möglich ist, mit einer bewussten Entscheidung. Ja? Und gerade für die Leute, die keinen natürlichen, ja, intrinsischen Zugang zu dieser Thematik haben, sagen, bei mir float es immer so, ich bin voll im Geist die ganze Zeit. Glaube ich, das kann man dann auch machen, sage ich mal. Und dann entstehen Dinge, die einfach schön sind und die wichtig sind einfach, ja, für ein religiöses Leben.
Ja, schön, dass du das so sagst und dass du es auch so reflektierst. Also ich kenne auch Momente, in denen ich echt das Gefühl habe, da bin ich echt an Menschen vorbeigegangen. Obwohl man sich versucht zu öffnen, diesem Gedanken, hat man dann immer wieder doch die Situation, viel zu viel selbst zu reden oder eben kognitiv unterwegs zu sein, in der Kontrolle unterwegs zu sein. Ja. Welcher Gottesdienst beginnt, sagt Leute, ist natürlich auch krass, weil du bist ja auch und ihr seid jetzt gerade in der Dynamik als Waldfriedner. Ihr wollt auch sehr viel Professionalität an den Tag legen, aber stell mal vor, ein Gottesdienst, der jetzt einfach nur, wir kommen zusammen und wer hat was auf dem Herzen oder wo steht ihr denn wirklich gerade so, ja? Das ist ganz undenkbar jetzt gerade in den Kontexten, in denen ich mich so befinde, wo ich denke, so, das ist eigentlich ist es schade, ja. Eigentlich könnte Spiritualität so naheliegend, einfach, ehrlich, fresh und authentisch sein. Und irgendwie verstecken wir uns da auch in solchen Formen ganz oft. Ja. Ich glaube, jede Kirche darf da sich immer wieder mal mit auseinandersetzen. Ja.
Definitiv. Und ich glaube, da können wir ein bisschen zurückblicken auf das vorletzte Thema, was wir hatten, die Kleingruppen. Ich glaube, das ist ein ganz zwangloser, offener Raum, weißt du, so, wo Dinge alle auf den Tisch gelegt werden können. Ich schwanke da auch zwischen zwei Stühlen irgendwie, wo ich sage, auf der einen Seite, man möchte nicht alles überregulieren, ne? Auf der anderen Seite möchte man Gott doch das maximal Gute bringen, was man kann, ja. Also man kann sich dann auch, also Improvisation ist schon toll, sage ich mal, aber das kann auch noch ein Cover-up sein für keinen Bock, mich vorzubereiten, ja. Und das ist mir dann letztendlich zu wenig, weil Jesus ist auch in die Synagoge gegangen und hat dort nicht einfach mal das Programm geändert, sondern hat die Jesaja-Rolle genommen nach der Tradition, hat sie gelesen, hat sie ausgelegt, verstehst du?
Ja.
Oder die Diakone haben den Witwen Essen gebracht und haben nicht gesagt, an der Stelle machen wir halt gerade, worauf wir Bock haben. Auf der anderen Seite gab es halt tausend Momente, wo Gott bam reinbricht und die halten alles an und sagen, das ist jetzt wichtiger als mein Programm, was ich hier durchziehe. Freddy,
ja,
erzähl mal. Sag.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns eigentlich darin einig sind, ja, dass oder wenn wir den empfundenen Minimumfaktor ähnlich beschreiben, nämlich leidenschaftliche Spiritualität, wie kommen wir da raus eigentlich? Was ist das, was uns wieder zu leidenschaftlichen Christinnen und Christen macht, wo wir eng verbunden mit Gott, Jesus an unserer Seite wissend, mit dem Heiligen Geist in unserem Herzen durch dieses Leben flowen und nichts einfach, aber doch mit einer hohen emotionalen Energie auch sozusagen dabei sind, ja, mit Gott. Wie kommt man da zurück?
Das ist jetzt eine konkrete Frage.
Ja, ich frage mich das, weil ich meine, wir sind gut und also ich frage mich das gerade selbst. Freddy, du hast jetzt hier eigentlich ein bisschen Offenbarungseid geleistet, so, das ist das richtige Wort, dass das wahrscheinlich in vielen Gemeinden, vielleicht in der Kirche, vielleicht in Deutschland wirklich auch, im Gegensatz zu anderen Teilen dieser Welt, halt der Minimumfaktor ist, leidenschaftliche Spiritualität. Wie sieht jetzt dein Rezept aus? Jetzt meine Erkenntnis ist vielleicht da, aber was machst du jetzt damit? Ich meine, nur das zu analysieren, das kann wahrscheinlich nahezu jeder, aber wie kriegt man diesen Bogen hin zu einer veränderten Spiritualität?
Ja, also ich glaube nicht, dass alles steht und fällt mit der Leitung, aber ich glaube, dass Leitung unheimlichen Einfluss haben kann auf die Ausrichtung einer Kirche. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir Leiter wählen in unseren Kirchen, dann ist das die spirituelle Kapazität eines Leiters der letzte Faktor oder die letzte Eigenschaft, die wir bei einem Leiter suchen. Sondern es ist immer Managementfähigkeiten, Belastbarkeit, Zeit, private Situation, Standing, all diese vielen Parameter. Wenn keiner von uns sagt, wir wollen dort unbedingt jemanden haben, der eine große Kapazität für spirituelle Momente hat oder sowas. Ja, das kennen wir irgendwie gar nicht in unserem Portfolio. Und ich glaube schon, dass wenn eine Gemeinde geleitet wird von Menschen, denen das ein hoher Wert ist, auch im persönlichen Leben, dass sich das definitiv durchziehen wird, angefangen von der Kindersabbatschule bis hin zur Predigt, hin zur Musik, ja, weil all diese Elemente, die ich gerade genannt habe, können auch unspirituell erformt werden, ja. Also man kann eine Kindersabbatschule rein rational konzipieren, indem man Kindern Wissen vermittelt, ja, indem man sagt, okay, wir haben euch jetzt eine Geschichte beigebracht, oder man kann den Kindern, mit den Kindern schon im frühesten Alter sagen, okay, wir werden einen Gebetsmoment haben, der uns alle berührt. Wir werden eine Handlung vollführen, die einfach nur schön ist, ganzheitlich oder sowas, ja. Genauso wie Gottesdienste, genau wie Lieder oder alles eigentlich, alles, Alter. Und ich glaube, eine Gemeinde, in der Menschen hauptsächlich nach Hause gehen und sagen, ey, heute habe ich weder gebetet, noch bin ich in einem Moment gewesen, wo Transzendentes in meinem Herzen passiert ist. Ich glaube, das muss dann so ein Alarmding sein, wo die Gemeinde sagt, hey, wir setzen uns hier zusammen und denken drüber nach. Also, sobald wir finanzielle Probleme haben, kommen wir zusammen und gibt es Krisensitzungen. Bam, alle sind vor Ort, ja. Wir bauen ein Haus, 7 Ausschüsse regulieren die ganze Geschichte, ja. Da fällt jemand weg aus diesem Amt, sofort Ernennungsausschuss, wir klären sofort eine neue Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin 20 Jahre Pastor, ich habe noch nie eine Krisensitzung einberufen in meiner Kirche, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe das Gefühl, unser spirituelles Niveau ist gerade abgesackt, wir müssen etwas dagegen tun. Und weißt du was? Und dieser Podcast jetzt gerade, das Gespräch mit dir, bringt mich darauf, da echt krass darauf zu achten, ja? Und Spiritualität mindestens in derselben Priorität anzusiedeln wie Finanzen zum Beispiel einer Kirche. Also Leitung ist da für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wie sich Leitung versteht, wenn sie eine Kirche leitet.
Ja, ich fühle mich auch gerade ein bisschen selbst an der Ehre gepackt quasi und denke so, hey, was wäre, wenn ich im nächsten Gottesdienst in die ersten 10 Minuten total mal eine Pattern-Interruption mache und sage, Leute, jetzt stopp. Wir müssen was anders denken. Kommt mal nach vorne auf einer Skala von 1 und 10, bappt euren Punkt hier, wo steht denn ihr? Und lasst uns mal prüfen, wo stehen wir? Und ich glaube, dass viele sagen würden, sie stehen zwischen der 3 und der 5 in der Spiritualität und nicht zwischen der 7 und der 10. Und einfach mal sagen, was macht man damit? Ja, also es einfach zum Thema machen, ins Bewusstsein holen, dass leidenschaftliche Spiritualität entscheidend ist und dass, wenn wir spüren, dass wir weit weg sind von Gott, noch so viele Predigten, noch so viele Rituale wahrnehmen können, Predigen hören, Rituale wahrnehmen, dann es kann trotzdem uns nicht berühren müssen, ja, weil wir nämlich uns gar nicht dafür öffnen. Und das ist schon krass, ja. Also finde ich ähnlich wie du, so, hey, wer hat eine Verantwortung? Wir haben Verantwortung. Und jeder, der es hört, hat Verantwortung in seinem Bereich, für den er verantwortlich ist. Ja, und es werden ein paar Leiterinnen und Leiter hören, aber es werden wahrscheinlich auch Leute hören, die erstmal sagen, nee, ja, dann hast du zumindest immer für dich selbst Verantwortung, wenn auch nicht für andere Menschen. Und das kann dir niemand abnehmen. Das ist nicht delegierbar. Spiritualität ist nicht delegierbar. Also es kann
Definitiv.
keiner für dich glauben, es kann keiner für mich glauben, es kann keiner für mich beten, es kann keiner für mich hoffen, mit Gott ringen, kämpfen, fighten. Am Ende ist es ich selber mit Gott.
Definitiv. Lass uns zum Schluss kommen mit einem ganz speziellen Momentum, nämlich ich habe das Thema leidenschaftliche Spiritualität gebracht in der Predigt, die ich beim Abendmahl hatte. Ja. Für mich persönlich gibt es keinen spirituelleren Moment in meinem kirchlichen Dasein als das Abendmahl. Ja. Also das sind so die Gottesdienste, auf die ich mich extrem freue, in denen ich mega aufgehe. Für alle, die vielleicht adventistische Gottesdienste nicht kennen, sei gesagt, dass das Abendmahl aus den Symbolen Brot und Wein natürlich besteht, wie alle anderen Kirchen auch. Wir aber in Adventgemeinde Johannes 13 sehr ernst nehmen und wörtlich nehmen, wo Jesus sagt, dass dem anderen die Füße zu waschen ein Gebot ist. Und er sagt, wenn ich als euer Herr und Meister das getan habe, seid ihr verpflichtet, das genauso zu tun. Und dieses Bild quasi von einem Meister, von einem Gott, der Mensch geworden ist und der seinem Verräter die Füße wäscht, das ist so eins der krassesten Bilder, die es für mich im Neuen Testament gibt, ja. Ja, und deswegen praktizieren wir das dann auch bei unserem Abendmahl dann auch. Wie erlebst du Abendmahle in deiner Kirche?
Bivalent. Es gibt auch hier diesen kontrollierenden, traditionellen Ansatz irgendwie, vielleicht ritualisiert, Abendmahl zu feiern, in der klassischen Struktur, wie du sie gerade aufgezählt hast. Das ist manchmal ein bisschen deprimierend. Abendmahl hat aber, deswegen kann ich das, was du gerade beschrieben hast, dass es richtig dich und tiefgehend auch berühren kann, ganz, ganz tief, wie kaum was anderes. Es gibt aber in meinem Kopf auch Momente des Abendmahls, wo ich sage, wow, was war bei denen denn anders? Naja, was haben wir in diesen Momenten gemacht? Wir haben es wirklich so gefeiert, wie es gedacht war. Also oftmals in Kirchen, quer durch die Bank, egal wie wir es feiern, in welcher Tradition. Aber es ist dann doch ein bisschen Brot, ein bisschen Wein, Traubensaft oder Wein, egal, zu einem gewissen Moment im Gottesdienst. Ja? Aber das Abendmahl quasi in verlängerter Passatradition, die Jesus einführt und umändert hier, wo er was Neues auf was Altes draufsetzt, ja, das ist eigentlich eine ganzheitliche Erfahrung des Miteinander-Essens, ein Abendbrot am Ende eines Tages, das lange, der lange war, wo viel passiert ist, wo Menschen zusammenkommen, ihre Erfahrungen erzählen. Ein neutestamentliches Abendmahl, so wie es wirklich im ersten Jahrhundert gefeiert wurde, habe ich ein paar Mal als Pastor gefeiert. Und das, Micky, war wirklich leidenschaftliche Spiritualität und war eine Nummer, die war so krass. Ich will damit nicht sagen, dass jedes traditionell gefeierte Abendmahl unleidenschaftlich ist. Aber wenn du mich fragst, oder wenn du beschreibst, was dich beim Abendmahl kickt, dann waren es bei mir die Momente, in denen ich Abendmahl gefeiert habe, in einer wirklich neutestamentlichen Variante, die ich jedem nur ans Herz legen kann, weil da war wirklich Begegnung, genau das, dieses leidenschaftliche, ehrliche, authentische, dann sehr, sehr groß.
Definitiv. Und ich glaube, wir haben da auch viel, viel Raum noch, um Menschen in den Kirchen noch mehr solcher Momente auch irgendwie zu ermöglichen, weil wir tatsächlich gerade in der Adventgemeinde sehr wenige Handlungen haben, ne? Also wir haben relativ wenige Liturgien, wenige Handlungen, wo wir uns tatsächlich selbst bewegen, etwas tun, etwas anfassen, etwas essen oder so weiter. Und ich glaube, dass die Kombination mit Herz, Kopf und Haptik und Tun und Machen, Bewegen, tatsächlich dann so alle Sensoren in dem Menschen irgendwie öffnet, dass der Geist irgendwie in ihm wirken kann. Ja, und ich glaube, da können wir uns einfach trauen, glaube ich, ja, einfach mehr Möglichkeiten zu suchen, wo sowas möglich gemacht wird. Ja, also ich wünsche jedem tatsächlich, dass er so ein Abendmahl mal erlebt, ja, aber wirklich so innerlich auch erlebt, weil das dann so, also für mich persönlich spüre ich da die absolute Nähe dann von Gott, ja, auch wenn ich dort gerade im Arbeitsmodus bin, aber trotzdem viel passiert dann in einem. Freddy, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ja, dass du dabei gewesen bist. Wir merken ja selber, das Thema ist ja uferlos. Wir können das nicht irgendwie einfach so abhaken, aber ich glaube, heute wäre das angebracht, wenn wir für die Zuhörer kurz beten würden, oder?
Ja, absolut, sehr gerne.
Ich glaube, das jetzt nur so abzuhandeln, würde etwas fehlen am Ende. Deswegen, Freddy, komm. Ich würde dich mal bitten, ein kurzes Gebet für unsere Zuhörer zu sprechen.
Sehr gern. Guter Gott, Vater im Himmel, du weißt, an welcher Stelle jetzt jeder, der diesen Podcast hört, gerade ist, wie weit er sich entfernt fühlt von dir, wie nah an dir dran ist, wann er das letzte Mal mit dir ehrlich Tacheles geredet hat, vielleicht seine Hoffnungen, seine Wünsche, auch seine Trauer mit dir geteilt hat. Ich bete, dass du diesen Moment jetzt nutzt, um mit deinem Geist an all den Hörerinnen und Hörern zu wirken. Herr, es tut uns leid, dass wir oftmals so weit weg sind. Wir sind unfähig, manchmal auch den Weg zurück zu dir zu finden. Ich bete, dass du diesen Weg in uns eröffnest, der uns in deine Nähe zieht, der uns in deine Liebe zurückführt und der uns ganzheitlich ergreift. Ich bitte dich, Vater, um deine gnädige Berührung jetzt in diesem Moment für jeden, der dieses Gebet hört. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du zuhörst. Und danke, dass du uns ernst nimmst und reagierst. Wir brauchen dich und wollen in deine Nähe. Und darum bitten wir dich, Herr, führ uns in deine Nähe. Amen.
Amen. Vielen Dank, Freddy, und liebe Zuhörer, wir wünschen euch alles Gute, Gottes Segen und eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Thema. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.